Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Vielen, vielen Dank für das wirklich schöne Musikstück. This is my father's world. Das ist die Welt, in die Gott uns hineingestellt hat. Das ist die Welt, in der wir leben dürfen, in der wir glauben dürfen, in der wir hoffen dürfen. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich wünsche euch allen wirklich einen gesegneten Ruhetag. Schön, dass ihr gekommen seid. Auch ein herzliches Willkommen über den Livestream. Ich wünsche euch allen Gottes Segen heute beim Hören des Wortes Gottes. Und dass ihr auch eine Erfahrung machen könnt mit Jesus, eine Begegnung mit ihm haben könnt. Brot für die Welt, das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Und ich möchte zu Beginn einfach ein paar persönliche Worte aus meinem eigenen Leben hier mit euch teilen. Ich bin selber in meiner eigenen Glaubensgeschichte und Biografie so zwischen zwei Kontinenten aufgewachsen und habe da auch irgendwo meinen Glauben gefunden. Als ich Teenager war, bin ich zurückgekehrt zum Glauben an Jesus, nachdem ich einige Zeit lang mich distanziert hatte von der Gemeinde und meinen eigenen Weg eingeschlagen war. Aber als ich dann ungefähr 15 Jahre alt war, habe ich nach einiger Zeit des gemeinsamen Bibelstudiums in einer kleinen Gruppe mich entschlossen, mich taufen zu lassen. Und ich bin damals nur noch eine Woche nach meiner Taufe in Deutschland gewesen. Und was dann kam, war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit in meinem Glauben mit Gott. Ich bin dann nach Lateinamerika, nach Peru, da wo meine Mutter herkommt, dort wo ich sonst immer meinen Urlaub verbracht habe als Kind im Sommer. Und ich habe dann 2 Jahre nach meiner Taufe in Peru verbracht. In den großen Metropolen dieses Landes, erst in Arequipa mit über 1 Million Einwohnern, später in Lima mit 11 Millionen Einwohnern. Und dort habe ich diese 2 Jahre zugebracht, aber das, was dort passiert ist, das hat meinen Blick auf diese Welt irgendwie verändert. Wenn du als Jugendlicher aufwächst, hier so im westlichen, reichen Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, man hat einen Blick für diese Welt, das ein Stück weit nicht ganz die Realität widerspiegelt, wie das Leben eigentlich ist. Und als ich dann dort war in Peru, habe ich dann gemerkt, das Leben als Christ bringt so viele andere Themen mit auf den Tisch. Leid und Not sieht man überall. Wir sind es heutzutage fast nicht mehr gewohnt, offen im öffentlichen Raum so viel Leid und Not hier zu sehen. Auch das Thema Altern versuchen wir irgendwie abzugeben an Altersheime, an Personen, die betreuen oder Menschen, die vielleicht mit dem Leid nicht mehr so zurechtkommen und so weiter. Wir versuchen es irgendwie mit Medikamenten in den Griff zu bekommen, dass das Leid irgendwie minimiert wird. Aber das, was ich dort in Peru gesehen habe, hat mich als Jugendlicher massiv geprägt. Ich bin unterwegs gewesen mit der Jugend, mit anderen Personen in der Mission und habe dann einfach gesehen, wie die Menschen dort buchstäblich vor die Hunde gehen. Weil auf den Straßen so viele Straßenhunde sind und die Menschen, die es wirklich nicht mehr schaffen, am Leben zu bleiben, auf der Straße enden neben den Hunden. Als ich als Jugendlicher so durch die Straßen Limas gegangen bin, habe ich bei den Müllhalden mitten im Müll Menschen gesehen, die so dreckig und schmutzig waren, mit offenen Krankheiten und Geschwüren, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann man da eigentlich zugucken? Aber das Problem ist, dass das eigentlich in der Gesellschaft dort eine Realität ist, mit der man einfach lebt. Da gibt es eine so große Schere zwischen Reich und Arm und die Armut, die unterteilt sich noch in Arm, sehr arm und sehr, sehr arm und ultraarm und extrem arm. Und ich als Jugendlicher dachte mir so, komme aus dem reichen Deutschland und sehe das alles. Mich hat das unglaublich bewegt, mich hat das aufgerüttelt. Am Sabbatnachmittag bin ich dann manchmal mit meinem Cousin, wir haben uns gedacht, was machen wir am Sabbatnachmittag? Wir gehen einfach hin zu den Menschen, die Not leiden. Wir sind in die staatlichen Krankenhäuser gegangen, sowas können wir uns gar nicht vorstellen. Große Hallen, nicht Einzelzimmer, wo du 2 oder 3 Betten hast. Wir jammern schon, wenn 4 Betten drinne sind. Und dort sind große Hallen, wo 20, 30 Leute Bett nebeneinander liegen mit unterschiedlichsten Krankheiten. Geschwüre, Krankheiten, Knochen gebrochen, Leute, die stöhnen, die schreien. Das kann man kaum ertragen, wenn man dorthin geht. Wir sind dann hingegangen von Bett zu Bett, haben mit den Menschen geredet, haben versucht, ihre Nöte zu erfragen, mit ihnen zu beten. Mich hat das einfach unglaublich bewegt. Ich bin dann sabbats nach Hause gegangen, habe mir gedacht, wie kann man diese Not der Welt, wie kann man das irgendwie lindern, wenn man es denn überhaupt lindern kann? Ich kann mich erinnern, eines Tages besuchten wir Menschen in den Slums und Favelas. Und die Menschen, die dort zusammenkamen, um am Sabbat Gottesdienst zu feiern, die hatten nicht solche Sorgen, wie wir sie haben. Da hat man sich nicht gefragt, was ziehe ich mir an oder passt meine Kleidung. Denn die hatten fast gar nichts zum Anziehen. Dort hat man nicht Gedanken sich gemacht über die Farbe des Teppichs, weil die noch nicht mal Ziegel hatten, um Mauern aufzubauen. Irgendwie ein Wellblechdach mit irgendwelchen alten Fetzen und zusammengemacht. Mitten auf dem Lehmboden haben sie sich dort hingesetzt, vielleicht noch ein paar Plastikstühle gehabt und Gott ihre Loblieder gesungen. Ich kann mich erinnern, wo wir, und das ist eine der schlimmsten Erfahrungen für mich gewesen, so als Jugendlicher. Ich habe damals in Lima gelebt bei Freunden. Und wir sind dann mit der Gemeinde und mit der Jugend in die unterschiedlichen Stadtbezirke gegangen und haben versucht, den Menschen die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, das Leid irgendwie zu lindern. Und da gibt es Stadtbezirke, San Juan de Dios, der Stadtbezirk hat über 1 Million Einwohner. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und wir sind dann an den Stadtrand von Lima und sind dann auf einen Hügel gegangen. Und das ist echt ein so trauriger Anblick gewesen. Dieser Hügel, auf dem Hügel leben Menschen, die irgendwann mal in der Stadt gelebt haben, die aber dann mit der Zeit rausgeekelt wurden und man ihnen schmackhaft gemacht hat, ein Grundstück in Lima außerhalb der Stadt zu geben am Stadtrand. Und sie wussten gar nicht, wo sie hinkommen. Und dann am Ende haben sie ihre Länder verloren und sind auf dem Hügel gelandet. Und dieser Hügel ist ein Hügel, auf dem nur Menschen mit Behinderung leben. Und als wir dann dort hingekommen sind, habe ich die Menschen gesehen, wie sie mit ihren Rollstühlen auf ihrem Schotterboden dort auf ihrem armseligen Grundstück herumgefahren sind. Aber die konnten nie runter, wenn nicht jemand sie vorsichtig runtergebracht hätte. Keine Asphaltstraßen, gar nichts. Die würden da sonst nicht runterkommen. Und ihre Kinder, die da über herumliefen. Mich hat das einfach unglaublich aufgerüttelt. Das Leid und die Not der Welt, die man dort gesehen hat. In Peru, in Lima, alle kennen diese Hügel, die da abgegrenzt sind. Und da gibt es so eine Art Mauer. Nicht so hoch wie in Berlin. Aber diese Mauer heißt El Muro de la Vergüenza. Das ist die Mauer der Schande. Weil auf der einen Seite die Reichen leben und auf der anderen Seite die Armen leben. Und das muss man mal erlebt haben. Dort zu sein, Lateinamerika. Und dann sich die Frage zu stellen, Jesus, wie bitte kann die Not der Welt beendet werden? Wie kann dieses Leid beendet werden? Und es gibt viele, viele Menschen in Lateinamerika, die schreien nach Gerechtigkeit und schreien nach Gott, dass er eingreifen möge in diese Welt. Es ist interessant, in unserer westlichen Theologie, gerade hier so in unserem Breiten, machen wir uns über das Thema Armut fast keine Gedanken. Es ist auch interessant zu sehen, wenn man so westlich-theologische Dogmatiken liest. Das Thema Armut wird selten aufgegriffen. Warum? Vielleicht, weil wir es gar nicht kennen. Für Jesus war es allerdings eine Realität. Und er hat mitten in dieser Armut gelebt. Er ist arm auf die Welt gekommen und arm gegangen. Und wir? Ich frage mich, ob wir überhaupt ein Gespür dafür haben, was es bedeutet, arm zu sein oder arm zu werden und dann diesen Menschen zu dienen, wie Jesus es getan hat. So viel zu meiner eigenen Geschichte in meiner Jugendzeit. Mich hat es einfach bewegt. Das war auch die Zeit, in der ich angefangen habe zu predigen. Ich hatte dem Prediger meiner Gemeinde gesagt, bitte sag mir, was machst du den Rest der Woche? Ich sehe dich nur am Sabbat. Er hat mich mitgenommen. Ich habe dann angefangen zu predigen mit 16 Jahren. Und habe gemerkt, diese Welt braucht Heilung, diese Welt braucht Brot des Lebens. Und deswegen möchte ich mit euch gerne in die Geschichte von Johannes 6 reingehen. Ich finde diese Geschichte sehr, sehr, sehr bewegend. Die meisten von euch kennen sie. Und jedes Mal, wenn man eine Geschichte irgendwie schon mit dem bekannten Blick kennt, neigt man und da ist man versucht, einfach innerlich abzuschalten. Ah ja, die Speisung der 5000, kenne ich, habe ich schon gehört, seit meiner Kindersabbatschule. Aber ich möchte dich einladen, dass du nicht nur die Bibel verstandesmäßig liest, was auch wichtig ist, aber auch mit dem Herzen liest. Ich möchte dich einladen, diese Geschichte mit den Augen deines Herzens zu lesen. Johannes Kapitel 6, danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Wir wissen nicht ganz genau, wo diese Geschichte zu lokalisieren ist, aber der Hinweis, dass er über den See von Tiberias fuhr, deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich von Westufer zur Ostuferseite oder Nordostuferseite hingefahren ist. Mit anderen Worten, das ist Grenzgebiet zwischen jüdischem Gebiet und dem Zehn-Städte-Gebiet. Mit anderen Worten, eine große Menge, die dort zusammenkommt, wird wahrscheinlich eine Menge sein, die gemischt ist von der Bevölkerung. Wir wissen, dass wenn Jesus gepredigt hat, Menschen auch aus anderen Regionen zu ihm kamen, auch aus den Nachbarregionen. Also waren es nicht nur Juden, die ihm zugehört haben. Und jetzt wird hier gesagt, dass die Menschen ihm folgten wegen der Zeichen. Und alle, die momentan bei den Freitagabendandachten dabei sind, wo es um die Zeichen des Johannes geht, wo wir lernen, wie kann ich Menschen zu Jesus führen, das ist eines dieser Zeichen. Wir werden uns das noch anschauen in ein paar Wochen. Aber das Bemerkenswerte ist, dass am Anfang die Rede von den Zeichen ist, was die Menschen sahen. Und wenn ihr in Vers 14 schaut, dort heißt es nun, als die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus sagt, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der kommen soll. Für dich, wenn du die Bibel liest, ist das eigentlich ein Hinweis, den Johannes dir geben möchte. Öffne die Augen, schau genau hin, denn die Zeichen, die ich in mein Evangelium reingesetzt habe, die sind ausreichend, dass ein Mensch heute einen lebensverändernden Glauben in Jesus findet. Das heißt, in der Geschichte ist was drinne, was dich heute verändern kann. Und wenn du heute von dieser Predigt heimgehst, du merkst, ich bin Jesus begegnet, weil die Menschen damals ihm auch begegnet sind. Also was ist in dieser Geschichte drinne? Jesus sieht die Menschen und er sieht das Leid. Sehen wir die Menschen um uns herum? Sehen wir, wie es ihnen geht. Vers 5, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Vielleicht fragst du dich, warum ausgerechnet Philippus? Hätte es nicht ein anderer Jünger sein können? Es macht ein Stück weit Sinn, dass er Philippus gefragt hat, weil Philippus aus Bethsaida kommt. Und wenn diese Geschichte stattgefunden hat am Nordost oder am Ostufer vom See Tiberias, dann ist eine der nächstgelegenen Städte Bethsaida. Mit anderen Worten, Philippus ist bei sich zu Hause. Das ist dort, wo er ein- und ausgeht. Das ist da, wo er seine Spielwiese hat, wo er aufgewachsen ist, wo er eigentlich jedes Dorf kennt. Das sind seine Leute. Und Jesus fragt ihn dort, wo du dich so sicher fühlst, wo du dich zu Hause meinst, wo du meinst, dass du den Überblick über alles hast. Wo kaufen wir Brot, Philippus, damit diese Menschen zu essen haben? Das Erste, was er aus dieser Geschichte entnehme, ist, Jesus Christus, er sieht die Not dieser Welt. Aber er möchte dich involvieren und gebrauchen, um diese Not der Welt zu lindern. Jesus hätte mit einem Fingerschnipsen das regeln können, aber er fragt Philippus, dort, wo er sich sicher fühlt. Und dort, wo du dich sicher fühlst, wird Jesus zu dir kommen und wird dich fragen, siehst du die Menschen? Siehst du, was in dieser Welt abgeht? Ich habe es als Jugendlicher schmerzlich sehen müssen und ich bin fast dran verzweifelt. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich die Not in Peru, in Lima lindern? Den Rassismus, die Gewalt, die Ausbeutung, den Missbrauch. Wie können wir dagegen angehen? Jesus könnte es sofort machen, aber er möchte dich dazu berufen. Auch hier dort, wo du wohnst, in deiner Nachbarschaft, in dem Ort, wo du lebst. Es gibt keinen besseren Menschen als dich, weil du genau dort lebst, wo deine Nachbarn dich brauchen. Die Frage ist, ob du sie siehst. Und dann fragt er ihn also, wo kaufen wir Brot? Und Philippus, ich stelle mir vor, ich kenne die Einkaufsläden hier in der Gegend. Aber ganz ehrlich, wenn wir den Vers 10 hinzunehmen, wo drinne steht, dass es 5000 Männer waren, dann sagt uns Matthäus im Parallelevangelium, dass es Männer waren, die gezählt waren, nicht Frauen und Kinder dazu. Das heißt, wenn wir die Theologen lesen, kommen wir auf zwischen 15 bis 20.000 Menschen. Jetzt stell dir vor, Alejandro, ganz Braunau, 17.000 Menschen kommen am Samstag, den 22. Februar, hier ins Adventhaus Bogenhofen und stehen hier alle rund um die Wiese, bis hinten vielleicht nach Hagenau. Und Jesus sagt, Alejandro, it's your turn. Allen voran vielleicht noch der Bürgermeister mit dem Verstärker. Alejandro, kannst du uns helfen? Es ist eine Hungersnot ausgebrochen in Braunau und du hast doch einen Draht nach oben. Kannst du das irgendwie vielleicht für uns richten? Ja, was machst du dann? Was machst du dann? Gehst du zum Interspar? Gehst du zum Billa? Zum Billa Plus? Zum Hofer? Wo gehst du hin? Und es liegt auf der Hand, dass die Frage ein Ziel hat, dass Jesus dem Philippus etwas klar machen möchte. Und zwar so deutlich, dass Philippus es ja versteht. In dem nächsten Vers heißt es dann nämlich, das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Meine Frage an euch. Wird Philippus verstehen, was er hier lernen soll? Im nächsten Vers heißt es, Philippus antwortete ihnen, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Und ich frage mich, Philippus, was tust du da? Wahrscheinlich das, was ich auch irgendwie getan hätte. Philippus fängt an zu rechnen. Sein Kopf mit dem Verstand, mit der Vernunft versucht er, das Problem zu lösen, die Not der Welt zu beenden, indem er einfach überlegt, okay, wie viel haben wir? Wisst ihr, wie viel 200 Silbergroschen sind? 200 Silbergroschen in der damaligen Zeit haben ungefähr den Lohn von einem ganzen Jahr Arbeit. Ein Silbergroschen war der Lohn für einen Tag, als Judas Iskariot im Hause von Lazarus Maria und Martha war, wo Jesus war und dann Maria Jesu Füße mit Salböl salbte. Da sagte er, oh, dieses Öl hätte man für 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben können. 300 Silbergroschen wäre quasi über drüber das, was du in einem Jahr verdienst. 200 bis 300. Weil du arbeitest ja nicht die 12 Monate durch. Du hast ja auch Pausen. Mit anderen Worten, Philippus fängt an nachzudenken und zu sagen, ein ganzer Jahresgehalt würde kaum reichen, dass nur ein wenig für jeden übrig bleibt. Was Philippus hier macht, jetzt komme ich zu uns, ist etwas, was wir auch oft machen. Wir fangen an, mit unserem Verstand und mit unserer Vernunft das Problem dieser Welt und die Not der Welt zu lindern und zu beenden. Die Frage ist, wie weit wir damit kommen. Beispiel. Unsere westliche Gesellschaft sagt, die Not der Welt, das Leid und das Elend, Rassismus und alles andere, wir können das lösen, indem wir mit Technologie, Fortschritt, Wissenschaft, Vernunft zusammenkommen, den Humanismus hochpreisen und dann werden wir doch zusammenkommen als Menschen. Und wenn wir einfach in unsere Geschichte schauen und gucken, wie weit wir gekommen sind, um unsere Fortschrittsgesellschaft der ganzen Welt zu zeigen, wie weit haben wir es gebracht mit Fortschritt, Vernunft, Technologie und Wissenschaft? Also unsere Geschichte als westliche Gesellschaft ist nicht mit so vielen Lorbeeren beschmückt. Wir haben in diese Welt vieles exportiert. Aber das sind nicht alles Dinge, die so toll gewesen sind. Es war gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo gerade in der Zweidrittelwelt, wo das Leid am größten ist, wo die Enttäuschung von den alten Kirchen des westlichen Kontinents, wo dieser Bruch ein für alle Mal da war. Und wir sagen, wir haben der Welt einen Fortschrittsoptimismus zu bieten, eine Aufstiegsgesellschaft. Und wir sehen, wir sind schnell dazu geneigt, ein Problem zu lösen mit eigenen Kräften, mit eigenem Verstand und eigener Vernunft, wo Jesus in Philippus eigentlich etwas anderes beibringen wollte. Und wir fangen an zu rechnen und zu rechnen und zu rechnen und zu rechnen. Und dabei möchte Jesus eigentlich, dass wir was anderes verstehen. Der erste Gedanke war, Jesus möchte dich gebrauchen. Er möchte dich mit hineinnehmen in sein Wirken. Aber das Entscheidende ist, dass ich erst anerkennen muss, dass ich gar nicht die Macht dazu habe, dass ich das gar nicht kann. Das Erste, wenn du dich fragst, wie kann ich die Not lindern oder beenden, in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie oder egal, wo Gott mich hinstellt, das Erste, was du für dich erkennen musst, ist, ich kann's nicht. Ich brauche Hilfe. Die Geschichte geht weiter. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Die Geschichte, die wir unseren Kindern erzählt haben. 5 Brote, 2 Fische. Ist eins der Lieder, die meine Mutter mir schon in meiner Kindheit beigebracht hat. Cinco panes, dos peces y todo lo que tengo lo doy a Jesús. Und dann geht der Kanon los bei den Kindern in Peru und dann singen sie alle im Kanon. Und das habe ich dann auch meinen Kindern irgendwann beigebracht, weil es so ein schönes Lied ist. 5 Brote, 2 Fische und alles, was ich habe, das gebe ich Jesus. Aber jetzt schauen wir uns die Geschichte nochmal genauer an. Sie ist schnell erzählt, aber da müssen wir mit den Augen unseres Herzens lesen. Denn jetzt versuch dich mal hineinzuversetzen. Eine riesige Masse, knapp 20.000 Menschen, ganz Braunau ist versammelt und es gibt kein Essen. Matthäus sagt, dass sie schon lange da waren, dass sie alle hungerten und auch, wenn die Menschen hungerten, hungerte auch Jesus. Sie hatten alle Hunger und da gibt es jetzt ein kleines Kind und es schaut so ganz verstohlen nach links und rechts. Oh, ja, kein Essen. Ob bin ich froh, dass meine Mama mir eine Jause eingepackt mit 5 Broten und 2 Fischen. Aber nicht, dass das jemand sieht. Denk doch mal an ein Kind. Wenn du hier in die Schule gehst und die Kinder unterrichtest, sobald da einmal die Pause beginnt, kommen sie alle raus mit ihren ganzen Schätzen. Und dann schauen sie so rein, na, was hast du, was hast du? Und ich habe sie dann manchmal im Unterricht gefragt, würdest du deine Jause mit jemandem teilen? Ja, vielleicht kriegst du halt deine Ecke ab vom Semmel. Aber wenn dann jemand herkommen würde und zu sagen, hey, würdest du deine Jause mit mir teilen? Und zwar alles? Frag mal die Kinder, ob sie alles hergeben würden. Jemanden, den sie gar nicht kennen. Und das wird jetzt total spannend. Denn es heißt in der Geschichte, dass es 5, was waren? 5 Gerstenbrote. Das Detail ist wichtig, weil damals hast du Gerste genommen und mit Stroh zusammengepackt und dann hast du das beste Fressen für die Pferde gehabt. Das bedeutet, Gerste war das, was du dir nur geholt hast, wenn du kein Geld hattest. Das Kind ist ein Kind aus einer armseligen Familie. Es ist ein armes Kind. Gerstenmehl haben sich nur die Armen gekauft. Weizen, das haben sich die gekauft, die das Geld hatten. Das ist ein armes Kind von armen Eltern. Und Kinder, wir wissen, Kinder hatten damals in der Zeit nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Denkt einfach mal an die Geschichte, wo die Jünger kamen zu Jesus und dann kamen, die Mütter kamen zu Jesus mit den Kindern, wollten, dass Jesus die Kinder segnet. Und was haben die Jünger gesagt? Ksch. Und jetzt ist es ein Kind, was bedeutungslos in der Gesellschaft ist, kaum eine Rolle spielt, arm ist. Und dieses Kind im Vergleich zu Philippus, der so sicher ist, weil das sein Hometown ist, seine Kontrolle, wo er sich sicher fühlt, er steht an und versteht nicht, was ihm Jesus klar machen möchte. Und hier ist ein Kind, was eigentlich keine Rolle spielt. Und dieses Kind hat nichts in der Hand, außer 5 Brote und 2 Fische, was so viel wie nichts ist. Und dieses Kind muss sich überlegen, ob es das, was nichts ist, was aber letztendlich für das Kind das Größte an seinem Tag ist, ob es das hergibt. Und Andreas führt dieses Kind dann halt zu Jesus. Und ich stelle mir das so vor, vielleicht kennt ihr dieses Motiv, ein Kind so mit dem kleinen Teddybär und Jesus steht davor mit dem großen Teddybär hinten am Rücken. Und wenn du mir den kleinen Teddybär gibst, kriegst du einen großen Teddybär. Aber das Kind weiß nicht, dass Jesus den großen Teddybär hat. Und da ist dieses Kind und es ist herzzerrissen, ob es diese Jause abgeben soll. Und dann entscheidet sich das Kind, die Hände zu öffnen und Jesus 4 Brote und einen Fisch zu geben. Nee? Entschuldigung, 5 Brote und 2 Fische? So, und jetzt überlegt mal, was das bedeutet. Das Kind hätte auch 4 Brote und 1 Fisch abgeben können, ja oder nein? Hätte Jesus aus dem ein Wunder machen können? Mit Sicherheit. Aber das, was das Kind macht, ist eine ganz große Lektion für uns. Es gibt nicht 4 Brote und 1 Fisch her, sondern 5 Brote und 2 Fische, nämlich alles. Mit anderen Worten, es gibt alles her, woran es sich bis jetzt gehalten hat. Brechen wir das Ganze runter für uns, was bedeutet das? Es kann sein, dass wenn du die Not in dieser Welt siehst, das Leiden der Menschen, deine Freunde, deiner Familie, deiner Nachbarn, die Not in der Welt, die gewaltig ist, dass Gott dich beruft, um eine ganz besondere Aufgabe einzunehmen für deine Mitmenschen. Aber das Erste, was du dazu lernen musst, ist, dass du es nicht kannst, dass du Hilfe brauchst. Und der nächste Schritt, den Jesus dir zeigen möchte, ist, lass das los, an das du dich klammerst, von dem du meinst, dass es dir Sicherheit im Leben schenkt. Vertraue Jesus alles an. Für ein Kind war das ein ganz großer Schritt des Glaubens und des Vertrauens. Was ist der Schritt des Vertrauens für dich? Wir klammern uns manchmal an unsere 7 Sachen. Aber das Kind hat seine 7 Sachen losgelassen. Überleg mal für dich, was sind die Dinge, an die du dich klammerst? Oh, gut, dass ich das habe. Weil es Dinge sind, die uns Sicherheit und Schutz geben. Weil sie meinen, wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Ganz egal, wie es den anderen geht. Wir klammern uns manchmal an die Dinge, die für uns das größte Hindernis werden, um für Jesus, mit Jesus in dieser Welt zu wirken. Da kann ich aufzählen, alles Mögliche. Ist es vielleicht deine Arbeit, an die du dich klammerst? Ist es vielleicht ein Mensch, an den du dich klammerst? Ist es vielleicht Geld oder materieller Wohlstand? Ist es vielleicht dein Image, dein Ansehen in der Arbeit oder vielleicht auch hier in der Gemeinde? Ist es vielleicht dein Amt hier in der Gemeinde, an das du dich klammerst? Sind es vielleicht deine Kinder, an die du dich klammerst, um aus ihnen dir vielleicht etwas zu nehmen, einen Wert? Ist es vielleicht etwas, wofür du einstehst, etwas, was du gut kannst, Gaben, Fähigkeiten, wo du sagst, damit kann ich mir beweisen, dass ich wer bin. Egal, was es ist. Wir können all diese guten Sachen, es sind ja gute Sachen, aber wir können sie alle hernehmen und uns dran klammern. Und am Ende werden sie für uns das größte Hindernis. Das Bewegende an der Geschichte ist, dieses Kind, was arm und bedeutungslos ist, wird der entscheidende Schlüssel für die Speisung der 20.000. Weil das Kind sich entscheidet, die Hände zu öffnen und die Kontrolle abzugeben an Jesus. Meine Frage heute an dich ist, was ist in deinen Händen, was du vielleicht hältst und nicht bereit bist, loszulassen? Jesus lädt dich ein, wage den Schritt des Vertrauens und gib es ihm ab. Weil wenn du deine Hände öffnest, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, werden deine Hände im Überfluss wieder gefüllt. Und erst wenn du diesen Schritt des Vertrauens gehst in deinem Leben, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst und was in deinen Händen ist und was du Jesus geben kannst, nicht nur 4 Brote und 1 Fisch, sondern alles. Erst wenn du das tust und ihm die Hände öffnest, wirst du erleben, dass Gott wirklich Gott ist in deinem Leben. Manchmal stecken wir Gott in ein Korsett und sagen, geben ihm vor, wie er zu sein hat und behalten für uns noch so 10%, weil wir vielleicht dran zweifeln, ob Gott wirklich gut ist, ob Gott mich wirklich beschenken wird im Überfluss, und wir zweifeln dran und wir lassen Gott nicht Gott sein, aber er möchte dich beschenken und er möchte dir zeigen, was er mit dir vorhat. Und wir fangen meistens an zu rechnen. Berechnend mit Gott unterwegs sein? Philippus musste das lernen. Aber dieses Kind hat's gelernt. Jesus sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagen sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt nur die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Achtung! Bis jetzt haben wir gesehen, wie Jesus das Leid der Welt sieht und die Not. Sehe ich sie? Wir haben gesehen, dass damit ich ein Werkzeug in Gottes Hand sein kann, ist es wichtig, dass ich erkenne, ich kann es gar nicht von mir aus. Ich brauche seine Hilfe. Und dann haben wir gesehen, gib alles ab, was du hast in deinen Händen, an das du dich vielleicht klammerst, damit du im Überfluss zurückbeschenkt wirst. Das ist ein Schritt des Vertrauens. Gib ihm die Kontrolle ab in deinem Leben. Gib das Steuer deines Lebens an ihn. Aber jetzt passiert etwas hier in der Geschichte und das ist wirklich wichtig zu sehen. Ist euch aufgefallen, dass am Anfang der Geschichte einige Details erwähnt werden und auch im Verlauf der Geschichte, die für uns so ein bisschen wie Ausschmückung der Geschichte wirken? Jesus stieg auf einen Berg, es war kurz vor Passa. Es geht um die Frage, wo wir Brot herbekommen. Hier wird Philippus geprüft. Dann geht es darum, dass eine wundersame Brotvermehrung stattfindet und dass dann die Brote eingesammelt werden und dass dann am Ende sogar noch was übrig bleibt, nämlich 12 Körbe und dass die Leute am Ende sagen, das ist der Prophet. Fällt euch da was auf? Kommt euch die Geschichte bekannt vor? Gibt es eine Geschichte in der Bibel, wo all diese Dinge schon einmal stattgefunden haben? Dass jemand auf den Berg gegangen ist, dass es im Zusammenhang war mit dem Passa, dass es um eine Prüfung ging, dass es um Brot ging, dass Brot gesammelt worden ist und dass am Ende noch gesammelt wurde von 12 Stämmen? 5. Mose, Kapitel 18, dort sagt Mose, es wird nach mir ein Prophet kommen, nämlich der Prophet. Und auf den sollt ihr hören. Mose prophezeite, es wird eines Tages jemand kommen, der größer ist als ich. Und die Geschichte, die sich hier abspielt, ist eine Wiederholung von dem, was das Volk Israel durchgemacht hat. Nur steht nicht Mose jetzt auf dem Berg, sondern es ist Jesus, der auf dem Berg steht. Hier ist das Volk versammelt und er sieht die Menschen. Und es kommt zu einer Prüfung, ob sie Gott treu sind. Und es kommt zu einer wundersamen Brotvermehrung, wie damals in der Wüste, wo das Manna fiel. Und sie mussten tagtäglich das Manna sammeln. Und am Ende wurden die 12 Stämme satt. Die Geschichte möchte uns erinnern an etwas, was damals schon passiert ist. Nur damals war es Mose, der das Volk errettet hat, erlöst hat aus der Knechtschaft in Ägypten. Das Ganze wiederholt sich jetzt. Und es ist jetzt ein besserer Mose. Es ist Jesus Christus, der mit dem Volk die Geschichte nochmal durchgeht, um ihnen zu zeigen, ich bin der wahre Mose. Ich bin der, der euch wirklich aus der Knechtschaft erlösen wird, aus der Knechtschaft eurer Sünde. Ich bin wirklich der, der gekommen ist, um das Volk endlich zu befreien, die Menschheit und das Leid dieser Welt zu beenden. Woher wissen wir das? Weil nur im Johannesevangelium Jesus diese Geschichte interpretiert. Die anderen Evangelien haben das nicht drin. Schaut mal in den Vers 35. Ist einzigartig. Jesus interpretiert diese Geschichte. Und er erklärt sie, was das bedeutet. Er sagt in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt, das Brot, was hier gegessen wurde, das bin ich. Und du fragst dich, wie können wir das Brot für uns heute in Anspruch nehmen? 2 Sachen stehen hier drinne. Komm zu mir und glaube an mich. 2 Sachen. Wie kann ich dieses Brot heute essen? Komm zu mir und glaube an mich. Und falls es euch aufgefallen ist, In der Geschichte gibt Jesus einen Hinweis, wie wir zu ihm kommen können und wie wir an ihn glauben können. Im Vers 11. Schaut mal, was im Vers 11 steht. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Kommt euch das bekannt vor? Das Johannesevangelium wird ca. 90 nach Christus geschrieben, 80, 90 nach Christus. Zu dem Zeitpunkt haben alle Leute, die das gelesen haben, die Christen waren, die haben schon gewusst, in welchem Moment Jesus das Brot nahm, im Parallelevangelium steht, und er brach es und er gab es ihnen. Wo ist das passiert? Bei seinem letzten Passafest. Deswegen ist es nicht von ungefähr, dass diese Geschichte jetzt hier kurz vor dem Passafest stattfindet. Weil Jesus ist kurz davor, das zu zeigen, natürlich dann wahrscheinlich ein Jahr später, wo es dann wirklich zum letzten Passafest kommt. Und hier wird uns gezeigt, dass Jesus Christus, was er hier macht, ist, dass er das Brot nimmt und bricht und es ihnen gibt. Und er sagt am letzten Passafest, das ist mein Leib, was für euch, der für euch gebrochen wird. Er nahm das Brot, er brach es. Mit anderen Worten, was hier passiert, ist eigentlich ein Bild, was er tun würde für die Menschen, für die Welt. Um die Not dieser Welt zu beenden, ist er gekommen, um sein Leib am Kreuz für uns hinzugeben. Wenn wir uns heute die Frage stellen, wie kann ich das Brot des Lebens essen? Dann sagt uns Jesus, komm zu mir. Und glaub an mich. Wie? Komm zu ihm wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die bereit sind loszulassen, was sie haben. Komm zu ihm wie ein Kind, das sich nicht aufgrund seiner Selbstsicherheit meint, wie man die ganzen Sachen in den Griff bekommen kann. Gib diese 7 Sachen her, an die du dich klammerst. Und vertraue Jesus alles an, denn er wird dich im Überfluss dafür beschenken. Woher weißt du das? Weil er bereits das Brot für dein Leben gebrochen hat am Kreuz von Golgatha. Wenn du an die Dinge dich klammerst, was auch immer es ist, wir klammern uns meistens deshalb daran, weil wir aus diesen Dingen unseren Wert nehmen. Weil wir meinen, dass wir uns durch diese Dinge behaupten können, wir sein können und selbst beweisen können, dass wir wichtig sind, etc., etc. Jeder macht es auf irgendeine Art und Weise. Manche machen es weltlich, manche machen es religiös. Jeder hat also seinen Weg gefunden. Aber wenn du aufs Kreuz schaust von Golgatha, wo Jesus das Brot des Lebens gebrochen hat für dich, damit du satt wirst von dieser ständigen, rastlosen Unruhe, wer zu sein und dich selbst zu behaupten, um dir selbst wieder beweisen zu müssen, ich bin wer, sagt dir, schau mal dorthin, komm zu mir, schau dorthin. Ich zeig dir, am Kreuz bin ich für dich gestorben, unabhängig von dem, wie du aussiehst, was du hast oder nicht hast, wer du bist oder nicht bist, wie viel Titel du hast oder nicht hast. Das spielt keine Rolle. Egal wie deine ganze Biografie bisher war mit deinem ganzen Paket und dass du vor Gott weggelaufen bist und deine Sünde, es spielt keine Rolle. Ich liebe dich über alles und ich gebe mein Leben für dich hin am Kreuz, weil du es mir wert bist. Diese Liebe, die wird in deinem Leben etwas zum Schwingen bringen. Es wird dich im Herzen berühren und verändern. Es geht gar nicht anders. Deshalb sagt Jesus, komm zu mir, wenn du müde bist und schwere Lasten trägst. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Deshalb lasst uns nicht an diesen 7 Sachen uns festklammern, sondern lasst sie uns ihm geben, damit du im Überfluss beschenkt wirst durch das, was Jesus dir am Kreuz schenkt. Einen Wert, eine Identität, eine Perspektive und Hoffnung in diesem Leben. Und dann wirst du mit dem Brot satt werden. Und ganz ehrlich, wer satt wird von dem Brot, der weiß, was er anderen Menschen sagen kann, damit auch sie satt werden. Und somit ist dieses Bild bezeichnend, dass Jesus das Brot hier bei der Speisung nahm und es seinen Jüngern in die Hand gab. Nicht, damit die Jünger sich alleine vollessen. Kleine Anekdote dazu oder kleine Klammer auf, würde ich besser sagen. Wenn man nur für sich isst, dann kann das ungesund werden. Deshalb sollten die Jünger es empfangen und weitergeben. Natürlich wirst du beschenkt durch das, was Jesus dir gibt. Aber die Freude, die du umsonst bekommen hast, die wirst du umsonst weitergeben. Und so möchte Jesus uns hier aufrufen, die Not dieser Welt zu lindern, wenn möglich zu beenden, weil er sie am Kreuz beendet hat. Und wir dürfen aus dieser Begegnung mit Jesus das weitergeben, was er dir geschenkt hat. Hör doch mal in dein Herz hinein, was passiert, wenn du deine 7 Sachen abgibst und anstelle dessen siehst, was Jesus für dich getan hat. Es wird alles verändern. Und dann bist du bereit, das Brot auszuteilen. Ich möchte zum Schluss kommen. Als Adventgemeinde weltweit stehen wir vor einer ganz, ganz großen Aufgabe. In einer Zeit, wo wir 8,2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben, die Weltbevölkerung schneller wächst als unsere Adventgemeinde und wir uns bewusst machen müssen, dass die Adventgemeinde mit ihren 22 Millionen knapp oder gut 22 Millionen getauften Gemeindegliedern, dass wir uns bewusst machen müssen, wenn es um die Not der Welt geht, 75% der Adventgemeinde weltweit befindet sich in Nord-, Mittel- und Südamerika. Aber dort leben nur 25% der Weltbevölkerung. Und das übrige Viertel der Adventgemeinde ist genau in dem Gebiet der Welt, wo 3/4 der Weltbevölkerung lebt. Merkt ihr den Shift? Und jetzt kommt noch was hinzu. Das 1/3 der Weltbevölkerung, das sich christlich bezeichnet, wenn du alle Christen mal zusammennimmst, dann müssen wir uns bewusst machen, dass diese 1/3, was ziemlich konstant geblieben ist über die vielen letzten Jahrzehnte, dieses 1/3 durch die Säkularisierung gerade in den westlichen Ländern wegerodiert. Mit anderen Worten, viele sind vielleicht noch Namenschristen, aber viele haben nicht mehr diese Begegnung mit Jesus gehabt. Die Not der Welt ist riesig. Im Leid, dass sie buchstäblich Brot bekommen, aber dass sie vor allem auch das Brot des Lebens bekommen. Und ganz ehrlich, wenn wir als Adventgemeinde die Mission Gottes einfach auf Autopilot stellen und so weitermachen wie bisher, dann wird die Not der Welt immer mehr und wir stehen da. Und wenn wir die Zahlen der Gemeindeanalyse kennen hier in Österreich oder auch in den Nachbarländern, unsere Adventgemeinde, wo die Kurve nicht so hoch geht, sondern so vielleicht verläuft, dann müssen wir uns ehrlich die Frage stellen, ob wir nicht wirklich in ein paar Jahren die letzte Generation der Adventgemeinde sind. Weil es uns dann vielleicht nicht mehr gibt. Und deshalb, ihr Lieben, wir haben eine große Menge von Menschen vor uns. Wie können wir diese Not und dieses Leid lindern und beenden? Erstens, in uns ist es nicht. Wir können es nicht. Das, was Jesus uns sagen möchte, ist, komm zu mir, gib alles ab, was du hast, vertrau mir dein ganzes Leben an und das, worauf du dein Leben gebaut hast. Und dann wird der Überfluss kommen und dann werden die Menschen gesättigt auf eine Art, wie es unmöglich zu sein scheint, aber dann wird es gelingen. Mein Wunsch und Anliegen und Gebet ist es, dass wir als Adventgemeinde zu dem Meisterbäcker gehen. Und dass wir von ihm lernen, wie dieses Brot des Lebens schmeckt, damit wir dann so satt sind und sagen den Hungrigen, ich habe Brot gefunden, dass auch die anderen Menschen satt werden können. Ich bete für uns als Adventgemeinde hier in Bogenhofen, dass wir den 20.000 Menschen in Braunau diese gute Nachricht geben können und in der ganzen Region von St. Peter und wo du lebst und wo du bist oder auch an dem Ort, wo du bist, gerade dort, wenn du jetzt zuschaust, dass Gott dich gebrauchen mag und es braucht nicht viel. Es braucht nur einen Schritt des Vertrauens, wie von einem Kind. Und Jesus hat alles gemacht, damit der Rest geschieht. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir auf ihn blicken und dass er dadurch das Brot des Lebens in diese Welt kommen lässt durch uns und durch sein Wirken. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.